ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Ich bin Clemens Schulze. Willkommen. Die Maul- und Klauenseuche beschäftigt uns weiter. Ende letzter Woche ist die Tierseuche ja auf einem Hof in Hönow im Landkreis Märkisch-Oderland ausgebrochen. Der Bestand wurde getötet. Jetzt sind weitere Tiere vorsorglich gekeult worden im nahen Schöneiche im Kreis Oder-Spree. Ein Betrieb dort wurde mit Futter aus Hönow beliefert. Ob die Tiere sich tatsächlich mit der Seuche infiziert hatten, ist noch offen. Die Laborergebnisse sollen morgen vorliegen. Ähnlich erging es auch einem Betrieb im Barnim. Einzelheiten dazu hat heute der Barnimer Krisenstab bekannt gegeben. Mehr von RBB-Reporter Martin Kraus aus Eberswalde.
Bislang ist die Maul- und Klauenseuche im Barnim nicht nachgewiesen worden. Seit Freitag ist nun die Schutz-, aber auch die Überwachungszone eingerichtet. Landwirte wurden zudem informiert und die ersten Tierbestände beprobt. Doch die Anspannung ist den Verantwortlichen deutlich anzumerken. Landrat Daniel Kurz sagte zur Situation heute:
Also zunächst mal muss man sagen, dass es sich um eine sehr ernste Situation handelt. Die Maul- und Klauenseuche, die wir ja viele Jahrzehnte in Deutschland nicht mehr hatten, ist wirtschaftlich ein Desaster für die Kolleginnen und Kollegen in der Landwirtschaft, aber am Ende auch für uns alle. Die Produktionsketten werden daran hängen. Deshalb ist die Lage jetzt so, dass wir im Barnim rein vorsorglich zwei unmittelbar in der Nähe des Ausbruchsortes gelegene Tierhaltungen gekeult haben.
Knapp 250 Schweine, einige Schafe und Ziegen mussten am Samstag bereits getötet werden. Die ersten Proben sind mittlerweile da und haben keine Maul- und Klauenseuche bestätigt. Dennoch hätte es keine Alternative zur Tötung gegeben, sagte Barnims Amtstierarzt Dr. Volker Mielke.
Wir haben uns in Abstimmung mit dem Landeskrisenzentrum und dem Friedrich-Löffler-Institut dazu entschieden, Präventivtötungen in einem 1000 Meter Radius um den Ausbruchsprinzip durchzuführen. Es ist keine schöne Sache. Dementsprechend gab es aus unserer Sicht für einen Erstausbruch nach über 40 Jahren in Deutschland keine Alternative.
Die Maul- und Klauenseuche sei die gefährlichste Tierseuche überhaupt, so Mielke weiter. Der Ausbruch im Nachbarkreis könnte nicht nur auf Brandenburg Auswirkungen haben, sondern ganz Deutschland und auch die EU betreffen. Weil bislang aber noch keine Infektion außerhalb Märkisch-Oderlands bestätigt ist, ist Amtstierarzt Mielke vorsichtig optimistisch.
Das Risiko ist sehr hoch, müssen wir ganz klipp und klar sagen. Im Landkreis Barnim sind wir derzeit dabei, die klinischen Untersuchungen durchzuführen und die Probennahmen durchzuführen in der Sperrzone im 10-Kilometer-Radius. Aus diesem Grund sind wir vorsichtig optimistisch.
Heute werden noch die letzten Proben in der 1 Kilometer weiten Schutzzone vorgenommen. Im Anschluss daran soll bis Ende der Woche der Radius der Beprobung noch weiter ausgeweitet werden.
Soweit Martin Kraus aus Eberswalde. Ja, der Ausbruch der Maul- und Klauenseuche in Hönow betrifft natürlich auch Berlin. Der Ort liegt an der östlichen Stadtgrenze. Weil die Seuche sehr leicht übertragen werden kann, gelten auch in der Hauptstadt Schutzmaßnahmen. Zoo und Tierpark bleiben erstmal geschlossen und auch die Grüne Woche hat Einschränkungen. RBB24-Reporterin Oda Tischewski fast zusammen.
Paarhufer wie Rinder, Schweine, Schafe oder auch Alpakas wird man auf der Grünen Woche 2025 vergeblich suchen. Tierische Produkte wie Milch oder Fleisch könnten zwar bedenkenlos gegessen werden, denn für Menschen ist MKS ungefährlich, aber solange die Lebensmittel während der Produktion nicht erhitzt werden, könnte das Virus auch durch sie auf andere Tiere übertragen werden. Darum hat Lars Jäger, Direktor der Grünen Woche, Vorkehrungen treffen lassen. Man könne nur
prüfen, ob es lebensmittelverarbeitende Unternehmen gibt, die aus dem Sperrbezirk kommen. Und das können wir verneinen.
Drei Wasserbüffel waren auf dem Hönower Hof an der Maul- und Klauenseuche verendet. Weil auch die übrigen 11 Tiere des Betriebes Symptome zeigten, mussten sie getötet werden. Wie es zu den Infektionen kam, ist noch immer unklar. Elke Reinking, Sprecherin des Friedrich-Löffler-Instituts, Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit, erklärt, wie eine Impfkampagne für Paarhufer in die Wege geleitet werden würde.
Wenn jetzt zum Beispiel weitere Haltungen noch dazukommen, dann wäre es angeraten zu überlegen, soll geimpft werden oder nicht. Dafür ist gerade wegen Maul- und Klauenseuche eine entsprechende Impfbank angelegt worden in Deutschland, eine Antigenbank. Und wenn die angestoßen wird, können die innerhalb von einer Woche ausreichend Impfstoff produzieren.
Die Impfung gegen MKS mildert Krankheitsverläufe und verringert die Ansteckungsgefahr, verhindert aber nicht die Infektion. Bislang scheint es außerhalb des Hönower Betriebes aber keine weiteren Fälle von MKS in Brandenburg zu geben. Trotzdem kündigte Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir am Nachmittag an, das Transportverbot für weitere 48 Stunden zu verlängern.
RBB24-Reporterin Oda Tischewski informierte und nochmal in aller Deutlichkeit, die Maul- und Klauenseuche ist für den Menschen ungefährlich. Alle Jahre wieder wird in Berlin über die Folgen der Silvesternacht diskutiert. Jetzt hat sich der Innenausschuss des Abgeordnetenhauses deswegen zusammengesetzt und es wurde eine hitzige Sitzung. Vor allem wegen des Durchstechens einer Liste mit Vornamen von Tatverdächtigen an ein rechtspopulistisches Medium. Der Verdacht liegt nahe. Die Liste kam irgendwo aus der Polizei. Landespolitikreporterin Sabine Müller fasst zusammen.
Zur durchgestochenen Vornamenliste klare Ansagen von Polizeipräsidentin Barbara Slowik-Meisel und SPD-Innensenatorin Iris Spranger.
Das ist inakzeptabel. Das Verhalten stellt auf jeden Fall eine schwerwiegende Verletzung des Datenschutzrechts dar.
Solche Handlungen untergraben das Vertrauen in unsere Institution.
Das Landeskriminalamt untersucht zurzeit, wer die Namen herausgegeben haben könnte. Es gehe mindestens um eine Ordnungswidrigkeit, sagte die Polizeipräsidentin. Eventuell sei die Sache auch strafrechtlich relevant. Auf der Liste, die das Portal News veröffentlichte, stehen insgesamt 256 Vornamen von deutschen Staatsbürgern, die in der Silvesternacht festgenommen wurden. Viele klingen arabisch oder türkisch. Aber welche Aussagekraft habe das, fragte der linken Abgeordnete Ferhat Kocak und berichtete von seinem Freund Ali, Kind urdeutscher Eltern, benannt nach dem Boxweltmeister.
Wenn Sie hier über Vornamen reden, dann ist das nichts anderes als Rassismus und es ist antimuslimischer Rassismus.
Adressatin von Kocaks Kritik, die AfD. Sie will vor Gericht nicht zum ersten Mal die Veröffentlichung aller Vornamen von Verdächtigen aus der Silvesternacht einklagen. Die seien wichtig, meinte der Abgeordnete Mark Fallender.
Um festzustellen, ob wir nun hier es mit einem migrantischen Problem zu tun haben oder eben nicht.
Mich interessieren keine Vornamen und Staatsangehörigkeiten, betonte Innensenatorin Spranger. Wichtig sei, dass bestraft werde, wer Straftaten begehe. Die Forderung der AfD, in der Polizeistatistik wieder das Kriterium Migrationshintergrund einzuführen, erteilte die Verwaltung eine Absage. Der innenpolitische Sprecher der CDU, Burkhard Dregger, forderte einen neuen Anlauf, die meist jugendlichen Tatverdächtigen, die vielleicht Ausgrenzungserfahrungen gemacht hätten, zu erreichen.
Das sind unsere Jugendlichen. Und es ist in unserem Interesse, dass sie sich als solche auch verstehen, dass sie sich mit Berlin und Deutschland identifizieren und mit unserer Rechtsordnung.
Scharfe Worte Richtung Christdemokraten vom linken Abgeordneten Niklas Schrader. Die CDU habe noch vor 2 Jahren selbst nach den Vornamen der Silvesterverdächtigen gefragt. Damit habe sie die Vornamendebatte salonfähig gemacht und Rechtsextremen den Weg bereitet, so Schrader. Martin Matz von der SPD will keine Vornamensdebatten mehr hören. Sein Appell: kümmern wir uns um Prävention, Böllerverbote und gute Einsatzstrategien für die Silvesternacht.
Alles andere ist Populismus und brauchen wir nicht.
Das sagt Martin Matz, der Abgeordnete, im Beitrag von Landespolitikreporterin Sabine Müller. Der Bundestagswahlkampf ist in der heißen Phase. Die Wahlbenachrichtigungen gehen jetzt raus und es dürfen die Wahlplakate der Parteien für die Bundestagswahl angehängt werden. Wie die Heinzelmännchen schwärmen nun die ehrenamtlichen Parteianhänger aus, um die jeweiligen Botschaften und Gesichter in die Straßen zu bringen. Es ist ein harter Einsatz bei Schnee und eisigem Wind, berichtet RBB-Reporterin Svenja Stemig, die 3 Wahlkampfteams begleiten konnte.
Lagebesprechung bei der CDU in Französisch Buchholz.
Wichtig nochmal, ihr kennt es ja alle, wir hängen keine Laternen, wo Verkehrsschilder dran sind. Fangt bitte mit den Hauptstraßen an und wenn wir damit fertig sind, gehen wir erst in die Nebenstraßen.
9 Mitglieder vom dortigen Ortsverband haben sich zusammengefunden. Mit mehreren Autos schwärmen sie am Sonntagvormittag aus, um mit Klappleiter und Straßenplan insgesamt 500 Doppelplakate von der CDU und von ihrer Direktkandidatin Franziska Dezember aufzuhängen. Die Herausforderung hier, der flächenmäßig große Wahlkreis. Das sagt der Kreischef von Pankow, Lars Bozian.
Wir haben hier Zeit. In der Innenstadt sind so viele Verkehrszeichen und so wenig Laternen. Hier draußen, wir haben hier 10.000 Laternen. Also wir können uns 2 Wochen, finden wir immer noch freie Laternen hier. Das ist kein Problem.
Ganz anders dagegen sieht das in Charlottenburg-Wilmersdorf aus. Da ist Schnellsein angesagt. Deshalb ist auch Berlins ehemaliger regierender Bürgermeister Michael Müller von der SPD schon in der Nacht zum Sonntag losgezogen, bei Schnee und eisigem Wind. Und das hat sich gelohnt. Er hat die perfekte Laterne auf der Kantstraße gefunden.
Erstens hängt kein anderes da. Wir sind alleine an der Säule. Und dann ist es sowohl für die Autofahrer wie auch für die Fußgänger zu sehen, von beiden Seiten gut zu erkennen. Wenn es zu tief hängt, ist ganz klar, dann wird auch gegengespuckt oder es wird sofort irgendwas raufgekritzelt oder so. Also dass man in so einer Höhe ist, so 2,50, 3 Meter ist eigentlich ideal.
Wenn das Plakat dann den perfekten Platz gefunden hat, ganz wichtig, die Laterne mit dem Textmarker im Lageplan ankreuzen, damit beim Abhängen am Ende keins vergessen wird. Die Grünen lösen wenigstens das bei diesem recht altmodischen Wahlkampf mittlerweile ganz modern mit einer App. Das Prinzip ist simpel und funktioniert deutschlandweit, sagt Daniel Krause vom Kreisverband Friedrichshain-Kreuzberg.
Ich zoome quasi hier ran.
Ja, habe ich gerade drin.
Dann haben wir, sind wir jetzt in der Aderbertstraße, klicke ich hier auf Plus, mache ein Foto davon, damit das nachher wiedererkannt wird, nutze das Foto, dann wird die Adresse angezeigt, speichern, fertig.
Um die Aufmerksamkeit von allen Wählern zu erreichen, ist die analoge Wahlwerbung ganz klassisch mit Plakaten in den Straßen immer noch die beste Methode, das sagen die Direktkandidaten. Die Motivation ist groß, die Stimmung in den Verbänden gut, aber ob das auch beim Abhängen der Fall sein wird, hängt dann vom Wahlergebnis ab.
Jetzt aber wird erst einmal aufgehängt. RBB-Reporterin Svenja Stemig war das in Begleitung mit 3 Wahlkampfteams.
Und jetzt? Aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von Der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD Mediathek.
Ich bin Silja Sodke. Beide betreiben einen großen Druckbetrieb. Der eine in Schwedt, der andere im polnischen Stettin. Doch statt sich gegenseitig Konkurrenz zu machen, kooperieren Steffen Knaute auf deutscher Seite und Bogdan Dąbrowski auf polnischer Seite. Einmal in der Woche am Mittwoch setzt sich Werbedrucker Stefan Knaute ins Auto und fährt über die Grenze.
Ich habe immer einmal die Woche sozusagen meinen Polentag, an dem ich hier nach Stettin fahre und fahre hier so meine Hauptkontakte ab.
Vor allem besucht er Bogdan Dąbrowski, der ebenfalls Besitzer einer Werbedruckerei ist. Ein Kollege also und mittlerweile auch ein guter Freund. Die beiden Unternehmer teilen sich die Aufträge, Werbeschilder, Firmenlogos, Vereinsfahnen für deutsche oder polnische Kunden werden hier oder dort ausgeführt, je nachdem, wer die richtige Druckmaschine für den Auftrag hat, erklärt Bogdan Dąbrowski.
Täglich erledigt Stefan was für mich oder ich für ihn. Wir telefonieren ständig über neue Projekte. Aber die Kundenabwicklung auf deutscher Seite ist Stefans Sache und auf polnischer Seite meine Sache. Wir kommen uns nie in die Quere.
And we never go over our head.
Für sie, sagen beide, ist die EU bei aller Bürokratie ein Segen. Heute hat Stefan Knaute eine Kiste voller Metallobjekte im Auto dabei, die er in Bogdans Firma bedrucken lässt. Seit 20 Jahren schon läuft diese Kooperation über die Grenze hinweg hervorragend, obwohl keiner die Sprache des anderen kann.
Ja, also wir haben so unsere eigene Sprache. Wir selber nennen das scherzhaft Gural. Das ist eine Mischung aus Deutsch, Polnisch, Englisch, so ein bisschen Russisch manchmal noch, sodass wir irgendwie, wie soll ich sagen, also multilingual unterwegs sind.
Ein spezielles Lasergerät, das auf Metall drucken kann, hat nur Bogdan in seiner Stettiner Werkstatt. Er hat die Vorlage online bekommen und alles schon vorbereitet. Jetzt machen die beiden Männer gemeinsam den Probedruck.
You should be attention.
It should be perfect.
Okay. Show me that. Alles, was mit dem Laser zu tun hat, es gibt ja verschiedene Arten von Laserungen, lassen wir hier machen. Im Gegenzug zum Beispiel hat Bogdan alles, was Digitaldruck ist, zu uns verlagert. Also wir ergänzen uns auch, was die Maschinenauslastung geht.
We never buy the same machine for both places, you know?
Wir kaufen nie beide das gleiche Gerät. Ich nutze Stefans Bestand und er meinen. So haben wir beide ein breiteres Angebot. Und durch mich noch viel mehr, weil ich in Stettin viele Leute kenne.
A lot of people here.
Durch Bogdans Bekanntenkreis lernte Stefan einen weiteren Partner kennen, eine Werkstatt in Polen, die Logos auf Textilien stickt. Die Preise hier sind nicht günstiger als in Berlin, wo es eine vergleichbar gute Werkstatt gibt, aber Stettin liegt deutlich näher an Schwedt.
Qualitätstechnisch befinden wir uns hier in einer Stickerei, die mit Tajima-Maschinen wirklich den Mercedes unter den Stickmaschinen hat. Das heißt, also das, was mir hier geboten wird, das ist, also selbst wenn ich das jetzt mit anderen Stickereien vergleiche, sind wir hier wirklich auf einem extrem hohen Level. Dziękuję bardzo.
Nur 50 Minuten später ist Stefan Knaute wieder zurück über die Grenze gefahren und in seiner Schweter Firma. Entgegen aller Erwartungen hat er jetzt viel mehr Umsätze als noch vor 20 Jahren ohne seinen polnischen Partner.
Die Europäische Union ist für mich tatsächlich eine der größten Segnungen für diesen Kontinent. Das, was die Völkerverständigung auf diesem Kontinent auch ja bedeutet.
und auch das, was die wirtschaftliche Verflechtung des Kontinents bedeutet. Das begrüße ich aufrichtigst.
Stefan Knaute begrüßt es nicht nur, er lebt es auch.
Und soweit der Tag in Berlin und Brandenburg mit Clemens Schulze.
Die nächste Ausgabe nicht verpassen. Gleich mal abonnieren und weiterempfehlen. Und einen Podcast mit etwas mehr Ballgefühl gibt es immer montags beim Hauptstadtderby. Hier widmen sich Ur-Unioner Christian Beek und Hertha-Ikone Axel Kruse jede Woche den beiden großen Fußballclubs der Hauptstadt. Überall, wo es Podcasts gibt und in der ARD-Audiothek.